ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die sind von Ihnen, richtig?
Ja.
Jedes einzelne?
Ja.
Erklären Sie mir, warum ein bekannter ausländischer Architekt hier in Philadelphia Kohle schickt.
Das ist nicht so einfach, befürchte ich.
Ganz sicher das überragende Kinoereignis, nicht nur der Woche, sondern ein ganz großes Kinoereignis fürs ganze Jahr gleich am Anfang. Also läuft bei uns an Der Brutalist, schon gefeiert in Venedig, gefeiert auch bei den Golden Globes und ein großer Oscar-Kandidat. 10 Oscars stehen ins Haus und könnten natürlich auch für diesen Film dann auch vergeben werden. Wir wollen reden über diesen Film, auch über einen anderen Festivalerfolg, nämlich über Baby Girl. Da gab es den Darstellerinnenpreis für Nicole Kidman und wir freuen uns dann auf Gespräche mit ganz jungen Schauspielern und Schauspielerinnen. Hervorragende Talente Flora Lee Thiemann zu Gotteskinder und Julius Weckauf kennen Sie ja alle aus dem Film Der Junge muss an die frische Luft. Inzwischen gestandener Schauspieler, 17 Jahre alt, 3 Fragezeichen und Der Karpatenhund ist nämlich zu sehen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Regiepreis auf dem Festival von Venedig. 3 gewonnene Golden Globes, unter anderem für den besten Film. 10 Oscar-Nominierungen. Man kann wirklich sagen, dass sich der 36-jährige Regisseur Brady Corbett nicht beklagen kann über die Aufmerksamkeit für seinen monumentalen Film The Brutalist. Und jetzt läuft er hier auch bei uns in den Kinos. Grüße erstmal ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo Katja.
Hallo Knut.
Du hast den Film ja auch schon in Venedig gesehen. Da ging der Hype ja schon los. Also diese wahnsinnige Aufregung über dieses ja auch sehr lange Werk. Was sagst du zu diesem Hype, ist der angemessen?
Also ich finde, wenn ein Hype beim Film berechtigt ist, dann bei The Brutalist. Der ist wirklich ein Ereignis. Das hat man damals auch in Venedig gespürt. Das heißt damals im September, dass der Film ein Ding ist, wirklich ein Epos, wie man es lange nicht gesehen hat. Ja, die Hauptfigur ist ja ein ungarisch-jüdischer Architekt, Laszlo Tod, gespielt von Adrian Brody. Er hat Buchenwald überlebt und er kommt 1947 in New York an. Und der Film beginnt auch mit einem dunklen, beunruhigenden Prolog, halb Kakophonie, halb Geistertanz. Man ahnt wirklich, was dieser Mann hinter sich hat, bevor er dann in Ellis Island landet. Und die Freiheitsstatue steht übrigens auf dem Kopf da zu Beginn, wenn er zum ersten Mal aus dem Schiff schaut. Und dann erfahren wir auch, warum das so ist oder begreifen es. Denn in den USA wird Laszlo dem superreichen Unternehmer Harrison Lee van Buren begegnen. Der wird gespielt von Guy Pearce. Ja, und dieser Millionär, der wird sozusagen, der macht diesen Architekten zu seinem Maskottchen und dieser herrschsüchtige Tycoon, der bietet Laszlo an, seine modernistischen Visionen zu verwirklichen. Also auf einem Hügel, auf dem Anwesen, dem weitläufigen Anwesen des Millionärs in Pennsylvania, da soll ein gigantisches Gebäude entstehen im Stil des Brutalismus, eben der puristischen Betonarchitektur. Und mit Hilfe dieses Millionärs holt dieser Laszlo eben auch seine Frau, gespielt von Felicity Jones, und seine Nichte aus Europa. Und The Brutalist handelt von Menschen, die dem Faschismus entkommen sind, nur um einem ja gnadenlosen Kapitalismus zu begegnen. So hat es eben Bradley Corbett bei der Premiere in Venedig ausgedrückt, aber eben Adrian Brodys Architekt, der begegnet ja auch einem tief verwurzelten amerikanischen Antisemitismus, in Gestalt des Millionärs auch einem schrecklichen Rassismus und eben der Verachtung von vermeintlich Schwächeren.
Es sind eben gerade ja so viele Themen in diesem Film. Es geht ja um das Überleben der Shoah, um die Schuldgefühle, es geht um die Verlassenheit, die Einsamkeit, du hast es gesagt, um Rassismus, Antisemitismus, auch um das uralte Verhältnis so von Herr und Knecht, also Auftraggeber und Auftragnehmer, also diese künstlerische Spannung. Also all das ist in diesem Film drin und es wird erzählt in einer ganz besonderen Ästhetik, gedreht im Vista-Visions-Breitbandverfahren. Das wird ja selten eingesetzt, weil es so aufwendig ist. Hier ist es eben gemacht worden. Mit welchem Effekt? Was ist das für eine Wirkung?
Ja, es ist eine analoge Technik, die uns, man kann sagen, in die Bilder hineinzieht. Also man kann die Wirkung zum Beispiel auch in Alfred Hitchcocks Thrillern Vertigo und in North by Northwest erleben. Und diese Wirkung, die ist auch in The Brutalist doch faszinierend, oder? Also
ja, bin ich auch.
Die Bilder wirken doch so sinnlich, physisch greifbar, als könnte man wirklich, als könnte man die Textur der 40er, 50er Jahre mit den Augen ertasten. Und die Leinwand scheint ja wirklich unter der Oberfläche zu pulsieren. Also es ist wirklich ein Film, der Fieber hat. Und dieser alchemistische Effekt des analogen Filmmaterials, der verbindet sich eben mit der überschießenden, auch manchmal verzweifelten Energie der Figuren. Denn Laszlo, der Architekt, und seine Frau, die verströmen ja eine ganz eigene Energie. Eben die Energie zweier jüdischer Menschen, die die alte Welt hinter sich gelassen haben und die in der neuen Welt keine Opfer mehr sein wollen. Und nur so viel sei verraten, dieser Architekt, der wird den Albtraum der Geschichte in sein brutalistisches Gebäude hineinbauen.
Ja, also das ist wirklich ein Ausdruck des Leidens, diese Art von Bauen. Katja, die Bilder haben eine unglaubliche Tiefenschärfe. Also man hat das Gefühl, wirklich, man kann endlos weit hineinsehen in diese Bilder. Und du hast die grandiosen Schauspieler auch schon genannt. Also Adrian Brody hat eine Chance auf den Oscar. Aber auch die beiden schon genannten Nebendarsteller, Guy Pearce und Felicity Jones, sind nominiert worden für die besten Nebenrollen. Wobei bei diesem Wort, da zögere ich jetzt schon. Im Englischen würde man ja sagen Supporting Actors, und das trifft es vielleicht besser.
Ja, weil Adrian Brody, Guy Pearce und Felicity Jones, die bilden ja in The Brutalist sowas wie ein, man kann sagen, so ein brodelnd zusammengekochtes Amalgam. Adrian Brody, der spielt den Architekten wirklich mit schwerem ungarischem Akzent. Seine Bewegungen, seine Mimik sind die eines Getriebenen, und sein Körper wirkt ja manchmal wie so ein Ausrufezeichen, hinter dem die Zukunft beginnt. Ja, dieser Mann will einfach kein Opfer mehr sein. Und Guy Pearce wiederum, der spielt den Tycoon mit dem glatten Charisma des Self-Made-Mans und auch einer untergründigen, jähzornigen Art. Und diese Spannung, du hast es schon gesagt, zwischen Millionär und Architekt, Mäzen und Künstler, Herr und Knecht, die wird ja immer stärker. Und der Architekt wird wie sein Auftraggeber auch zunehmend cholerisch. Da kommt die großartige Figur von Felicity Jones ins Spiel. Sie steht nämlich ihrem Mann, dem Architekten, bei. Sie hat eine Eigenständigkeit, auch eine fast antikische Würde. Und The Brutalist ist ja auch eigentlich ein amerikanisches Drama, in dem die Kräfte der Tragödie entfesselt werden.
In einem höchst eindrucksvollen, sehr langen Film, Katja, ich finde auch wichtig zu sagen, keine Angst davor, unbedingt im Kino ansehen. Ich glaube, nur da entfaltet er seine ganze Wucht und seine Schönheit. Und es gibt eine Pause. Auch eingeplant vom Regisseur. Nach der Pause schlägt das Ganze dramaturgisch auch nochmal um. Also die beiden Teile unterscheiden sich ja auch nochmal so in der Tonalität. Großes Kinoerlebnis, für 10 Oscars nominiert. The Brutalist jetzt im Kino. Katja, vielen Dank dir.
Gerne.
Liebe Anke, grüß dich erstmal. Hallo, hallo. Baby Girl, auch das war ein Festivalerfolg, auch in Venedig, ausgezeichnet eben als beste Darstellerin Nicole Kidman. Und ich erinnere mich, Anke, da an deinen Bericht, auch dann von der Preisverleihung, wo ich so ein Unbehagen bei dir spürte, wo ich schon das Gefühl hatte, da so ganz glücklich war die Anke mit dieser Entscheidung nicht. Sie hatte, glaube ich, andere Frauen irgendwie auf der Liste gehabt. Aber lass uns erstmal erzählen, Baby Girl ist ja die Geschichte einer unheimlichen, ja, gefährlichen Affäre. Wobei ich ja dann schon wieder so denke, wenn das jetzt ein älterer Herr gewesen wäre mit einem jungen Mädchen so eine Geschichte erzählt hätte, ja, pff. So, aber es ist eben Nicole Kidman mit einem sehr viel jüngeren Mann. Erzähl mal.
Ja, also eigentlich geht es ja los mit Stöhnen. Wir sehen nichts, aber wir hören das Stöhnen. Und schnell bekommen wir mit, dass diese Frau, gespielt von Nicole Kidman, die Romy heißt, eigentlich ihren Orgasmus da für den Ehemann nur vorspielt. Und danach geht sie in ihr Büro und schaut sich ein Erniedrigungsporno an, wo eine junge Frau eben oder eine sehr junge Frau Befehle erteilt bekommt und holt sich dabei eben einen runter, hat dann ihren Orgasmus. Und da in dem Porno ist es ja so, eine Frau bekommt die Befehle erteilt, und im wirklichen Leben von Romy ist es so, dass sie die Befehle erteilt. Also sie ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, handelt irgendwie mit Roboterteilen, was weiß ich nicht. Also ist
die Logistik, ist das, glaube ich, ein Logistikunternehmen.
Ja, so sterilen Welt unterwegs. Sie hat ein Landhaus, sie hatte eine tolle Wohnung, 2 liebreizende Töchter, ein Mann, gespielt von Antonio Banderas, der Theaterregisseur ist. Es ist alles perfekt, aber sie sucht vielleicht doch irgendwo den Kontrollverlust. Und dann kommt da dieser junge Praktikant, und die beiden fühlen sich so angezogen zueinander, so umtänzeln sich. Und dann kommt es auch zu einem Treffen in einem Hotelzimmer, wo sie so ihre Rollen suchen. Also er ist der Befehlshaber, sie soll sich dann auf die Knie setzen, Milch lecken, sich erniedrigen. Ja, und dieses Spiel geht die ganze Zeit so weiter. Und das geht eben darum, das ist schon Erotik-Thriller, weil er ihr auch immer wieder droht und sagt, ich kann dich auffliegen lassen, dann verlierst du deine Familie, deine Existenz. Und diesen Thrill scheint ja die Figur von Nicole Kidman irgendwie spannend zu finden.
Weil sie ja ansonsten in einer ganz anderen Hierarchie ist, nicht? Auch das gehört ja zu dieser Geschichte dazu. Und diese Hierarchie, diese Machtverhältnisse werden umgekehrt, zumindest im Zeitraum des Spiels jeweils, Anke. Nun muss ich dir sagen, ich hatte natürlich gewisse Erwartungen, als ich den Film jetzt gesehen habe, eben wegen dieses Ruhms aus Venedig, und habe mich die ganze Zeit immer gefragt, woher kommt jetzt eigentlich diese riesige Begeisterung? Das heißt dann immer, Nicole Kidman wäre so unglaublich mutig in ihrer Darstellung und so kühn. Ich dachte zum Beispiel an Sandra Hüller in dem Film. Also erinnert sich noch, lief auf der Berlinale mal Brownian Movement von Anouk Leopold. Da spielte sie ja gleich mehrere, auch wirklich sehr riskante Affären durch und auch mit so einer starken Körperlichkeit. Also da sage ich mir, andere Schauspielerinnen hatten da auch schon sehr viel mehr Mut als Nicole Kidman in meinen Augen.
Ja, vielleicht ist das auch erstmal so banal gesetzt, hier die Geschäftsfrau und dann die Frau, die auf allen Vieren die Milch leckt. Also das ist ja auch ein effekthascherisches Bild. Und mein Problem ist vielleicht, dass man die ganze Zeit auch Nicole Kidmans Spiel ansieht. Seht her, ich mache was Besonderes. Seht her, was ich mich traue. Aber im Grunde überschreitet der Film doch gar keine Grenzen. Also er kokettiert die ganze Zeit mit der Grenzüberschreitung, aber erzählt wird sie nicht. Sie wird letztlich auch nicht in Szene gesetzt. Das sind doch alles eher so ja, banale Bebilderungen. Also da bewegt mich doch gar nichts. Und wenn ich dann so mir Nicole Kidmans Filmografie anschaue, es geht ja viel um Sex, sexuelle Obsessionen. In Big Little Lies in der Serie spielt sie eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird. Gleichzeitig haben sie davor, danach Sex. Aber wesentlich erotischer fand ich ja ihre Fantasien in Eyes Wide Shut, also von Stanley Kubrick, wo sie einfach nur erzählt, wie sie einem Mann begegnet und sich alles Mögliche dann vorstellt. Und da ist der Film dann wirklich, also das Bild mit einer Sinnlichkeit und Erotik erfüllt. Aber hier bleibt das alles so, ja, so eine schöne Oberfläche und das ist doch alles auch so aufgenommen wie 9,5 Wochen oder wie heißt der andere Erotik-Thriller?
Basic Instinct.
Shades of Grey.
Achso, ah,
ja,
den. Grey.
Ja, aber der war ja noch lustig, Basic Instinct. Da ging es ja wenigstens ab. Da gab es einen Eispickel.
Anke, wie Sie müssen den jungen Mann auch erwähnen, der ist ja sehr bekannt. Harris Dickinson, Triangle of Sadness zum Beispiel, hat er mitgespielt. Also das ist so der, ja, der dominante Typ dann. Anke, ich will jetzt mal einen Begriff einführen, den man, glaube ich, doppeldeutig sehen kann, nämlich Nacktheit. Der Film ist ja letztlich prüde in der Hinsicht, dass das Nacktheit keine große Rolle spielt. Ist auch nicht so schlimm, wenn die Nacktheit sich vielleicht in den Seelen zeigen würde. Also wenn es eine Nacktheit gäbe im Spiel. Und das habe ich eben vermisst in dem Film.
Nee, eigentlich entblößt sich die Figur von Nicole Kidman kein einziges Mal. Und sie hat ja auch die ganze Zeit so eine Maske. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das das Spannende, weil wir alles Mögliche in diese Figur hineinprojizieren können. Leider bleibt da meine Fantasie aus. Ich konnte nicht viel in diese Figur hineinprojizieren. Und die einzig wirklich mutige Szene ist für mich, wenn eben Romy zum Schönheitschirurgen geht und sich Botox spritzen lässt und dabei verzieht sie keine Miene und dann kommt sie nach Hause und die Tochter schüttelt nur mit dem Kopf. Also das finde ich eigentlich die waghalsigste Szene in dem Film.
Film von Halina Rein. Letzte Frage noch, Anke. Also wir sind uns da irgendwie auch ziemlich einig, was diesen Film betrifft. Aber ich frage mich dann schon, woher dann so diese unglaubliche Begeisterung kommt. Also dann auch die Preisvergabe in Venedig hat dann vielleicht auch wirklich was damit zu tun, dass sie eben so ein Superstar ist. Also dass man da vielleicht die Augen etwas zudrückt.
Ja, man kann doch einfach auch viele so Sachen triggern mit dem Film. Man kann da über, weiß ich nicht, Postfeminismus, Orgasm-Gap, was ich alles gelesen habe. Also der bietet doch eine Projektionsfläche, wo man so viel einfach ja so reinlesen kann und so ein bisschen versucht, einen Diskurs zu eröffnen. Vielleicht ist er dafür dankbar.
Ja, und am Schluss gibt es ja auch noch, ist kein Spoiler, nochmal so eine ganz klare Ansage von ihr, was das alles soll, nicht? Also selbstbestimmte weibliche Erotik und so. Also falls irgendjemand da noch in der Irre irgendwie ist, er bekommt am Schluss die Botschaft des Films dann nochmal ganz ohne Filter geliefert. Anke, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über Baby Girl. Mach's gut. Er ist einer der wichtigsten deutschen Independent-Regisseure. Seine Filme sind immer mit relativ wenig Geld gedreht worden und mit wahnsinnig viel Fantasie und sehr viel Witz. Worst Case Szenario, würde ich mal sagen, an den erinnern sich wahrscheinlich noch ein paar Leute. Sein neuer Film ist wiederum ein Werk, das von Fantasie geradezu nur sprüht, von Witz und aber auch einem gewissen Tiefgang, was nicht zuletzt natürlich auch an der Vorlage liegt, an der literarischen Vorlage. Einer der beliebtesten kleinen Romane, es ist wirklich nur ein ganz schmales Bändchen von Mark Twain, die Tagebücher von Adam und Eva. Und die sind jetzt verfilmt von Franz Müller. Freue mich sehr, dass er da ist. Willkommen, hallo.
Hallo.
Und dieses Buch, also ich habe das damals auch gelesen, wie ob Mark Twain ja irgendwie auch zur Kindheit und Jugend gehört und mich immer fasziniert hat, ist wirklich sehr witzig, sehr ironisch, hat so viele Mann- und Frau-Klischees, die heute noch eine Gültigkeit haben. Wie war es denn bei dir? Also wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
Also ich kannte das Buch schon 20 Jahre, bevor ich den Film gemacht habe und hatte das immer mal zwischendurch irgendwo rumliegen, aber ich bin nie konkret auf die Idee gekommen, das zu verfilmen. Aber was ich an diesem Buch mochte, ist eigentlich gar nicht so, ich glaube persönlich gar nicht so an die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also ich habe auch in Filmen schon öfter mal die Rollen ausgetauscht und das hat niemand gemerkt, beziehungsweise die Leute kamen hinter mir, also nach Liebe der Kinder und haben gesagt, genau so sind Männer und so sind Frauen, obwohl ich die Dialoge meiner Ex-Freundin und von mir komplett vertauscht habe. Aber bei diesem Buch geht es meiner Meinung nach mehr darum, um dieses dass die Gewohnheit so viel ausmacht von dem, was wir Liebe nennen und auch von dem, was wir Beziehung nennen und so. Und das hat mich fasziniert, weil das ist ja eine sehr antiromantische Idee eigentlich. Aber in dieser Akzeptanz und dieser Großzügigkeit hat sie was sehr Romantisches dann wieder auch. Und das macht dieses Buch so toll. Und das haben wir natürlich versucht, auch in dem Film rüberzubringen.
Irgendjemand hat man gesagt, ich weiß nicht wer, aber ich finde es einen absolut tollen Satz für eine Partnerschaft. Bleibt so lange zusammen, bis es Spaß macht. Finde ich genial, weil das trifft mich wirklich zu. Es ist eine Gewöhnung auch. Es ist ein Lernen gemeinsames. Hier kommt natürlich noch dazu, dieser wunderbar naive Blick von beiden. Sie haben ja keine Ahnung, wer der andere ist, was da überhaupt passiert, wo sie überhaupt sind. Das heißt, sie entdecken ja nicht nur den anderen, sondern eigentlich die Welt.
Ja, Mark Twain war natürlich ein schlauer Fuchs. Der hat sich natürlich überlegt, wie bringe ich dieses Setup am einfachsten in so eine Art Prämisse rein, wo man sich diese Frage gar nicht stellt. Irgendwie gibt es eine Optimierung, gibt es noch was anderes? Und da kommen eben diese zwei Menschen, sie sind die Einzigen, die haben entweder die Möglichkeit, alleine zu bleiben und ihr Leben einfach alleine weiterzuleben, oder sie probieren es halt miteinander. Und parallel fangen sie, also Eva mehr als Adam, an, sich diese Welt anzusehen. Also Mark Twain war ja auch sehr modern, also Befürworter des Frauenwahlrechts sehr früh, hat auch dafür gekämpft, hatte sehr intelligente Frauen auch selbst. Man merkt auch am Ende des Buches und auch des Films, dass es da eine Trauer gibt, auch um seine Frau, die gestorben ist in der Zwischenzeit, als er diesen Text geschrieben hat. Ja, also diese Beschreibung von Eva über dieses Paradies, die sind naiv und aber irgendwie auch ganz toll. Also sie haben beides. Also die
ja, und auch sehr klug, weil sie entwickelt ja eine Weltwahrnehmung über die Sprache. Sie benennt die Dinge, sie findet Begriffe und Begriffe sind ja dafür da, die Welt zu begreifen. Also das hat auch eine durchaus philosophische oder sprachphilosophische Dimension, aber natürlich hat es vor allem in diesem Witz. Also wenn man den anderen zum ersten Mal sieht, das andere Geschlecht, ehe man so versteht, dass das irgendjemand wirklich anders ist und dass es eine andere Beschaffenheit gibt, das dauert eine ganze Weile, auch bei dir im Film. Aber vielleicht erstmal noch ein Wort zum Setting. Also was ist dein Paradies? Wohin bist du gefahren?
Wir sind in den Norden von Argentinien gefahren. Also zum einen, weil ich da Freunde habe in Argentinien. Also der Kameramann Agustin Mendiazu ist selbst ein toller Filmemacher, gehört zu dem Filmkollektiv El Pampero Cine, die zuletzt auch wirklich tolle Filme auch in großen Festivals hatten. Aber über ihn kenne ich Argentinien ein bisschen und wir sind ganz in den Norden gefahren, aber auch, weil wir eben low budget sind und ich musste den Leuten, die da mitkommen, für wenig Geld irgendwas anbieten. Und diese fantastischen Landschaften. Und da gibt es eben sowohl einen Bergurwald als auch diese Puna genannten Hochebenen in den Anden, die eher so an der chilenischen Grenze sind. Also ich hatte sozusagen Motive für beide Orte. Und das ist auch wieder eine Frage, wenn man wenig Geld hat. Also diese Motive haben uns dann, als wir mal da waren, nichts gekostet. Also wir mussten 5 Leute rüberfliegen und das war's.
Und diese Leute sind unter anderem natürlich im Adam und Eva, Anka Androne und Alex Brendemühl, sehr bekannter Schauspieler, die ja nicht wirklich nackt sind, so wie auch die Tiere zum Beispiel, die so auftauchen, nicht wirklich die Tiere sind, sondern das sind ja auch nochmal kreative Ideen, über Kostüme zum Beispiel Nacktheit zu erzählen. Also ich kann es auch mal beschreiben, was so euer Konzept da war, eben so eine Erfindung da auch anzubieten.
Ja, ich hatte mit Chiara Minchio, also die Kostüme gemacht hat, ist Künstlerin und macht auch jetzt öfter mal Kostüme inzwischen, auch vorher schon bei Pierre Marie Kostüm gemacht. Da ich auch Kunst studiert habe, waren wir uns da relativ schnell auf einer Wellenlänge, wie wir das angehen. Wir haben sehr viele Fotos uns angeguckt von Frégère und viel Volkskunst auch angeguckt. Das sieht man den Kostümen auch an. Und sie war die Person, die auch am längsten in der Vorbereitung dabei war. Also mit ihr habe ich am längsten in der Vorbereitung gearbeitet. Da ist jede Perücke ist handgefärbt, die Farben alle, die sind handgeflochten. Und als wir dann mit einem Teil dieser Kostüme in Argentinien ankamen, hat mein Freund Agustin gesagt, okay, Franz, I understand. Chiara is the Lionel Messi in our team. We all play for her. Und da habe ich zum ersten Mal, also in meiner Filmarbeit habe ich da sozusagen, war es die Kostümbildnerin, die Latte gesetzt hat. Und wenn man wenig Geld hat, ist man sehr froh, wenn es Leute gibt, das sind oft Schauspielerinnen und Schauspieler, wo die anderen Leute denken, scheiße, ich muss mir jetzt Mühe geben. Es gibt zwar wenig Geld, aber wir wollen irgendwas Gutes machen. Und da war ganz klar das Kostüm, diese Latte.
Und dadurch kommt natürlich auch nochmal die Dimension der Stilisierung hinein, die ja ganz nahe liegt. Also niemand glaubt, dass das so stattgefunden hat, auch nicht bei Mark Twain. Ist ja auch ein Witz und ein Spiel mit dem Mythos, ne?
Genau, es ging um eine Überhöhung. Es ging darum auch, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die da so ein bisschen drüber, das ist ja wie ein Stummfilm, was wir da gemacht haben, dass die auch sich so eine gewisse Form haben, eine Sicherheit, die ihnen das erlaubt, auch sich wie Idioten zu gebärden. Und gleichzeitig sollte es aber auch nicht nur Trash werden, sondern es sollte was Feines haben. Und die Chiara hat da unglaublich viel Arbeit reingesteckt mit ihren Leuten, die ihr geholfen haben, das auch wirklich sehr, sehr diffizil zu machen. Und man sieht, dass da sehr viel Sorgfalt auch drin steckt.
Sehr viel Liebe, sehr viel Witz, sehr viel auch Ironie. Das ist auch ein Spiel natürlich mit Nacktheit zum Beispiel. Also finde ich super. Wir reden auch gleich weiter, denn es gibt ja immer wieder Sonden auch in unsere Gegenwart hinein. Also gleich geht's weiter, dann reden wir über die Tagebücher von Adam und Eva. Die Tagebücher von Adam und Eva, jetzt verfilmt von Franz Müller mit vielen anderen Schauspielern. Übrigens auch, wir wollen mal nicht vergessen, da gibt ja auch Nebenrollen. Es gibt Kain und Abel zum Beispiel. Wir haben aber auch Laura Tonke zum Beispiel, Eva Löbau. Sehr bekannte Namen, die da alle mitgemacht haben, offenbar mit viel Spaß. Und dann gehen wir immer wieder in die Gegenwart hinein. Und es ist jetzt nicht so, dass dieses Paar jetzt konkret auch mit den gleichen Schauspielern sozusagen Adam und Eva in der Gegenwart sind, sondern das ist doch nochmal so ein Kompendium von Paarungsmöglichkeiten.
Ja, es ging natürlich darum, dass man nicht eben erstmal von diesem Frau-Mann-Ding ein bisschen wegkommt. Also spätestens mit dem gleichgeschlechtlichen Paar ist ja klar, dass das nicht das große Thema des Films ist, sondern dass es um Beziehungen im Allgemeinen geht.
Das sind Eva Löber und Laura Tonke.
Genau, und Laura Tonke. Mhm. Und es wird natürlich universeller, als wenn man sozusagen mit mehreren Schauspielerinnen und Schauspielerinnen eine Figur erzählt.
Und du erzählst dann eben in der Gegenwart auch Probleme, auch Sorgen. Man könnte ja, wenn man das so interpretieren will, sagen, mit Adam und Eva hat es angefangen und es wird später auch nicht so viel anders sein?
Na, es gibt schon eine gewisse Evolution in diesen Paaren. Also das jüngste Paar ist anders, als man zunächst vermuten sollte. Vielleicht das, was nach Adam und Eva im Dschungel sozusagen das älteste Paar ist. Das spielt so ein bisschen die Jugend und erste Liebe meiner Eltern. Mhm. Dann kommt das mittlere Paar, das habe ich so von der Atmosphäre in den 80ern angesiedelt. Das sieht man aber nicht, es ist kein Period Piece, sondern einfach nur von der Haltung der Figuren. Und das gleichgeschlechtliche Paar eben mit Eva Löber und Laura Tonke ist das gegenwärtige Paar. Aber da gibt es auch so eine Art Evolution, da tut sich schon ein bisschen was.
Und was denn? Vielleicht kannst du es mal andeuten zumindest. Was wird dann anders?
Naja, nee, also ich finde die Art, wie dieses erste Paar miteinander umgeht, der junge Mann immer so sehr fest und energisch, die Frau ist ein bisschen, also das, was man früher feminin genannt hat. Dann das mittlere Paar, da sieht man schon, die Frau geht arbeiten, der Mann passt auf die Kinder zu Hause auf. Auch ein unglaubliches Ding schon bei Mark Twain. Also in diesem Buch gibt es kein Kapitel von Eva zu den Kindern. Also das habe ich erst in der Vorbereitung in Argentinien gemerkt. Also da sind sie ja auch über die Geschlechterrollen. Das ist sehr, sehr wild schon damals gewesen. Er hat sich da einiges getraut. Und bei dem gleichgeschlechtlichen Paar hat man natürlich viel mehr, habe ich da viel mehr das Gefühl, dass die auch wirklich auf Augenhöhe miteinander sind und auch wirklich ein gutes Paar sind.
Jetzt hast du eben auch wieder, wir haben ja über die Kostüme schon gesprochen, auch aus Not heraus vielleicht, viele schöne Einfälle, die dem Film so eine wunderbare Poesie geben. Also allein der Mond, der Umgang mit dem Mond oder mit den Sternen, also mit der Schönheit von Natur, von Wirklichkeit, was die beiden ja auch entdecken, Adam und Eva, hast du eben fast comichaft, finde ich, so Elemente mit hineingenommen.
Ja, es war interessant. Als ich nach Argentinien kam und mein Kameramann mit ihm über die Auflösung und Bilder sprechen wollte, hat er gesagt, Franz, sag mal nichts. Ich sagte immer ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Und dann hat er gesagt, es müsste irgendeine Mischung sein aus Henri Rousseau und Tim und Struppi, also Tintin in Spanien. Und dann habe ich ihm den Antrag gezeigt, den wir bei der Filmförderung gestellt haben, innerhalb von 5 Tagen damals. Und da stand in meinem Director's Note drin, die Kamera soll sich ein bisschen an Henri Rousseau und Tim und Struppi orientieren. Also dieses Comic-artige, was war schon von Anfang an Teil davon, aber es ist vor allem im Sounddesign, das merkt man nicht so, aber da ist es auch, spielt es auch eine große Rolle. Da haben wir öfter mal so Anklänge an Cartoons auch gemacht.
Weil du gerade zum Sound sprichst, du hast vorhin gesagt, ist ja fast eine Art Stummfilm, also die beiden reden schon irgendwie miteinander, alle reden irgendwie miteinander, aber es gibt ja nochmal Erzähler und Erzählerinnen, durchaus bekannte Leute. Wer ist das genau und warum überhaupt? Warum sprechen die so drüber?
Na, es gibt im ganzen Film, glaube ich, nur 10 oder 11 Zeilen echten Dialog, also der im On gesprochen wird.
Die sind doch größtenteils oder fast wörtlich aus dem Buch?
Die sind fast wörtlich aus dem Buch von Mark Twain. Mhm. Es gab ursprünglich mal mehr, aber wir haben ja dann auch gekürzt. Und ich habe diese Voice-Over-Stimmen, also das war von Anfang an geplant. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich diese Voice-Over, im Prinzip diese Tagebucheinträge, das Buch von Mark Twain besteht nur aus diesen Tagebucheinträgen, habe ich sozusagen als Text gesetzt und dazu dann Bilder erfunden. Und dadurch brauchten wir diese Stimmen und diese Stimmen zu finden, das haben wir völlig unterschätzt. Das war die schwierigste Arbeit bei diesem Film. Habe ich null mit gerechnet. Ich dachte, da nehme ich 2 gute Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich kenne und die machen das schon super. Karen Linney, die kanadische Musikerin, die hier in Berlin lebt, die Eva spricht in der englischen Fassung, war tatsächlich die erste Wahl, die das gemacht hat. Und die ist auch noch drin, aber mit der habe ich auch noch 5 oder 6 Aufnahmen über 2 Jahre gemacht. Und dann haben wir sehr lange nach dem Mann gesucht, niemanden wirklich gefunden. Der Pass waren super Leute dabei, ganz tolle Schauspieler, Musiker, Comedians. Und am Ende meinte ein Freund von mir, Rainer Knepper, das ist auch Filmemacher aus Köln, meinte, probier doch mal Bill Callahan aus. Und dann dachte ich, okay, Smog, diese Band kannte ich aus den 90ern, ganz extreme Stimme und ich dachte, das ist zu viel eigentlich für den Film. Und dann habe ich aber nachgedacht, na, vielleicht ist genau das der Grund, warum es bisher nicht funktioniert, dass ich so eine bisschen fast schon fiese Stimme brauche von jemand, der so eine markante Stimme hat und der auch keine Angst davor hat, unsympathisch rüberzukommen. Also der, und dann habe ich ihm eine Mail geschickt, sehr persönlich, und dann hat er direkt ja gesagt. Er selber ist auch großer Fan dieses Buches schon gewesen, das hat geholfen.
Und vor allem, man merkt jetzt eben durch diese neue Dimension, die es ja nochmal ist, eine reflektierende, also dadurch, dass eben andere Leute von anders woher offenbar mit uns sprechen, wie witzig eben das Spiel ist mit dem anderen, mit den Spiegelungen des anderen. Das wäre am Schluss nochmal meine Frage. Was denkt ihr so, was könnte so die Wirkung auch sein des Films? Sind Paare, die jetzt so reingehen, und zwar ganz egal in welcher Zusammensetzung, wie gehen die wieder raus?
Na, ich habe jetzt diese Kinotour auch aus diesem Grunde gemacht, um mal zu sehen, wie ist das, im Fernsehen, der läuft ja auf Arte, später kriegt man kein richtiges Feedback, also kein direktes. Klar. Aber diese Kinotour war extrem erhellend in der Beziehung, dass wir gemerkt haben, dass dieser Film, dass die Schwelle, also das ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Ich habe so einen Film noch nie gesehen. Also viele Leute haben gesagt, das ist sehr arty und so. Ist es null. Also wir haben festgestellt, von 80 bis 20-Jährige, die Leute kommen ran, die Schwelle ist nicht hoch. Also man kann sich das angucken und mitgehen. Man muss sich am Anfang ein bisschen drauf einlassen. Das ermöglicht der Film einem aber auch. Aber wenn man mal drin ist, dann läuft das Ding.
Und dann geht man vielleicht doch ein bisschen nachdenklich raus, weil der Reiz des Buches und des Films für mich wirklich darin besteht, das Wunder des anderen wahrzunehmen. Natürlich sehen die sich zum ersten Mal, das ist ja ganz klar. Aber sie entdecken den anderen. Und wenn man das immer mal wieder schafft, den anderen gleich mit anderen Augen, vielleicht sogar mit fremden Augen zu sehen, kann das für eine Partnerschaft, für eine Beziehung unglaublich bereichernd sein.
Absolut. Also Menschen finden sich auf jeden Fall darin wieder.
Ich danke dir ganz herzlich. Franz Müller war heute bei uns zu Die Tagebücher von Adam und Eva, jetzt im Kino zu sehen. Dankeschön.
Danke auch.
Lust, zu mir zu kommen?
Wir werden alle für dich da sein.
Woher weiß man oder soll sich entscheiden, was richtig oder was falsch ist?
Es ist der Mittelpunkt des Lebens. Und das wünsche ich mir auch in meiner Zukunft. Ein Leben mit Jesus im Mittelpunkt.
Das ist genau eine Frage, die junge Leute sich natürlich stellen. Was ist richtig, was ist falsch? Und diese Frage wird aufgeworfen in einem großen Drama, Gotteskinder. Da geht es um Verführung, um Wahn, um Manipulation mit tollen jungen Darstellern vor allem. Und ich freue mich sehr, dass eine der Darstellerinnen bei uns gleich zu Gast ist, nämlich Flora Lee Thiemann in dieser zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Hallo allerseits nochmal. Wir wollen jetzt also reden über den Film Gotteskinder und haben gerade festgestellt, wir kennen uns. Ich hatte sowieso so ein Gefühl von totaler Vertrautheit, was einfach auch daran liegt, dass du wahnsinnig viel machst und viel spielst. Aber du warst dann vor 12 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, etwa so hier zum Film Sputnik nämlich. Das war ein sehr schöner Kinderfilm, eine schöne, fantastische, fast so eine Science-Fiction-Geschichte. Dann gab es viele andere Filme. Ich habe besonders gerne in Erinnerung Schneewittchen, Gerda. Also sowieso eines meiner absoluten Lieblingsmärchen. Und jetzt sehen wir dich in diesem großen Drama, über das ich schon so ein bisschen was erzählt habe, also in Gotteskinder. Ganz herzlich willkommen, Flora Lee Thiemann. Schön, dass du da bist. Hallo. Mal wieder
dass
bei uns.
Ich hier bin.
Und Flora, es ist natürlich jetzt bei dieser langen, langen Laufbahn. Du hast ja, das war auch nicht dein erster Film, Sputnik, ne? Was war dein erster? Warst du?
Ich habe mit 7 angefangen und erstmal so kleinere Fernsehrollen gemacht. Ich glaube, Doctor's Diary war das allererste, was ich gemacht habe. Aber Sputnik war dann so meine erste richtige Hauptrolle.
Jetzt also auch dieser Film mit ganz tollen Kollegen, Kolleginnen. Marc Waschke will ich nur erwähnen, ein Film von Frauke Lodders. Wenn man da so reinrutscht, dann ist da wahrscheinlich das Schauspiel was ganz Normales. Also für dich, wenn man so klein ist, da denkt man wahrscheinlich noch gar nicht drüber nach, was man da tut. Und dann macht man es immer weiter. Oder wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube schon. Also ich, also als Kind war es natürlich trotzdem total aufregend, weil es ja auch nicht so normal ist, neben der Schule irgendwas anderes zu machen. Aber ich habe da schon immer irgendwie total viel Spaß dran gehabt, mich so in andere Menschen reinzuversetzen, andere Rollen zu spielen, auch schon als Kind und im Kindergarten. Und deswegen, ja, war das ganz glücklich, dass ich da so reingerutscht bin irgendwie.
Vielleicht kannst du mal verraten, wie du da reingerutscht bist. Also sind es dann die Eltern gewesen?
Ja, es gibt halt so Kinderagenturen für KinderschauspielerInnen oder wenn man das ausprobieren möchte. Und ich bin über eine Freundin meiner Eltern, die sich da auskannte, die hat das meinen Eltern vorgeschlagen, meinte, wollte ich nicht mal die da hinschicken und irgendwie das ausprobieren. Und haben mich meine Eltern gefragt und ich als, wie alt war ich? 7, war natürlich so, ja, das ist total lustig bestimmt. Und dann war ich da und mir hat das Spaß gemacht. Dann hat meine Agentin, mit der ich immer noch bin jetzt tatsächlich, mich aufgenommen. Und dann ja, läuft das alles über die Agentur. Ja. Also, ja.
Gab es so jetzt in diesem jungen Schauspielerinnenleben dann auch mal Augenblicke, wo du sagtest, ach, Tierärztin wäre ich auch nicht schlecht gewesen? Oder hattest du im Prinzip gar keine Wahl, weil du so früh angefangen hast, war die Schiene immer klar, das wird so sein?
Nein, ich habe schon auch andere Interessen, die ich aber auch mache. Also ich studiere zum Beispiel noch Kulturwissenschaften und Kunstgeschichte oder beschäftige mich voll gerne generell mit Kunst und so. Aber ich bin damit voll fein, das privat halt zu machen aus Interesse und bin total glücklich, dass ich im Schauspiel was gefunden habe, was einerseits so die größte Leidenschaft ist und ein Beruf sein kann.
Natürlich, ja. Und auch ein sehr, sehr schöner und sehr anspruchsvoller Beruf. Und ich denke mir, also wie gesagt, deine Filmografie, die ist schon ganz schön lang. Da gibt es eine ganze Menge, was du gemacht hast. Aber ja, Gotteskinder, das ist einer der Hauptrollen in einem, wie gesagt, tollen Cast. Das ist dann vielleicht doch nochmal so ein Einschnitt gewesen, zu sagen, also hier spiele ich so eine differenzierte Figur, übrigens wirklich sehr anrührend und sehr ergreifend. Wie war das?
Danke. Ja, das ist ein totales Geschenk, so eine Rolle in so einem Film spielen zu dürfen, weil einerseits finde ich, ist es natürlich das Tollste, eine wichtige Geschichte erzählen zu können, die die Menschen berührt, die die Menschen aufklärt, wo Menschen sich gesehen fühlen und das damit ja nochmal einen ganz anderen Sinn hat, als jetzt nur zu unterhalten oder so mit einem Film. Und andererseits ist gerade Gotteskinder für mich total interessant gewesen, weil die Rolle komplett fern von mir privat ist. Ich habe privat, hatte ich nie was mit Religion oder der Kirche wirklich zu tun. Ich bin nicht so aufgewachsen. Und dann jemanden zu spielen, der in diesen fundamentalistischen Strukturen so aufwächst und für die das ganz normal ist und total ihrem Wertesystem entspricht, war total neu für mich. Und das finde ich als Schauspielerin total toll, sich in so Menschen reinzuversetzen, die einem so fern sind, dass das so ganz weit weg Parts irgendwie man da finden muss, ja.
Also es ist eine evangelikale Gemeinde, eine Freikirche, auch die Familie eben ganz, ganz streng auf diesem Fundament. Und da musst du ja auch eine gewisse Naivität dann spielen. Also es gibt solche Szene, finde ich gerade in der Kinosendung, wie toll darüber zu reden, dass du eben zum ersten Mal überhaupt ins Kino gehst, und zwar heimlich. Sonst darfst du eigentlich, wie du das Popcorn so anschaust und so und den Film dir ansiehst. Das ist wirklich interessant, weil ich mir dachte, wie spielt man sowas, was man ja sonst normalerweise jede Woche macht. Man geht ins Kino. Wie
war das? Irgendwie, ich werde das voll oft gefragt in Bezug auf den Film, wie das funktioniert, dass sich das irgendwie normal dann anfühlt oder dass man das spielen kann, weil das so absurd ist, wenn man damit nichts zu tun hat. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Vorbereitungszeit echt lang war, war dann beim Dreh das ziemlich einfach in diesen Menschen, also dieser Mensch, Hannah heißt sie, war für mich jemand, der wirklich existiert hat und in den ich mich so reinfühlen konnte. Und für die war das eben so. Und wenn man sich da so reinversetzt, wie sie aufgewachsen ist und wie ihre Werte sind und was für sie normal ist und dass sie auch total für sich gute Gründe hat, warum sie nicht ins Kino geht, weil das könnte ja von Gott ablenken und das ist ihr das Allerheiligste. Ist das dann eigentlich ziemlich klar, warum nicht?
Ja. Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, was du gerade sagst, weil bei allem, das werden wir auch noch bereden, was da wirklich sehr befremdlich ist für Menschen, die da in eine fremde Welt reinschauen. Es ist auch eine geschlossene Welt. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ihr nehmt sie auch sehr ernst, also auch die Regisseurin. Man muss sie ernst nehmen, man darf sich über sie nicht lustig machen. Sie hat ihre Gründe, sie ist da aufgewachsen, sie ist keine Karikatur, sondern ein Mensch, der wirklich ganz anders ist, den man aber auch durchaus ein bisschen verstehen kann.
Total, und vor allem ist es ja auch so echt. Es gibt so viele Menschen, die so leben, und das hat Gründe, teilweise ist es ja auch total das Auffangnetz und du fühlst dich wohl in einer Gemeinde und einer Gemeinschaft. Da ist ein total enger Familienzusammenhalt und so. Und außerdem würde ich es auch nicht so, also den Menschen an sich kritisieren, also schon, aber wenn ich jetzt auf meine Rolle gucke, meine ich, weil es für mich so logisch ist, wie sich das entwickelt, wenn du so aufwächst, und das total menschlich ist, wie die sich dann verhalten. Die haben halt ein anderes Leben, ein anderes Wertesystem, einen ganz anderen Glauben als ich jetzt zum Beispiel. Aber hätte ich das, würde ich mich auch so verhalten wahrscheinlich. Ja.
Und natürlich kommt nicht nur diese Figur, sondern alle Figuren, diese ganze Familie in eine tiefe Krise hinein, die in diesem Film erzählt wird, und darüber reden wir gleich. Bei uns zu Gast ist die Schauspielerin Flora Lee Thiemann, eine der Hauptdarstellerinnen des Films Gotteskinder. Wir haben ja schon so ein bisschen biografisch geredet und während wir uns jetzt so unterhalten haben, ja, während der Musik, habe ich mitbekommen, dass ich den Vater natürlich bestens kenne, Jo Fabian, also der in Cottbus auch Schauspieldirektor war, genau, lange Zeit. Und da Onkel Vanya habe ich gesehen von ihm. Grüß ihn ganz herzlich, war eine schöne Inszenierung.
Vielleicht hört er auch zu.
Ja, vielleicht, ich hoffe, dass ich weiß, ja. Also eine Theaterlegende, muss man schon ganz klar sagen, das ist ja ohne Frage, also auch als experimentierfreudiger Regisseur. Mhm. Theater, reizt sich das auch, oder?
Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass das halt von zu Hause sowas ganz Bekanntes war, habe ich immer irgendwie automatisch eine ganz andere Richtung eingeschlagen und glaube auch, dass das Filmschauspiel mehr zu mir passt oder da sehe ich mich mehr so im authentischen Spiel und der Arbeitsweise, aber gleichzeitig finde ich Theater total toll und kann mir das genauso irgendwann auch nochmal richtig vorstellen, aber es ist jetzt nicht meine... ja, das Schauspiel in erster Linie, was ich verfolge. Ja.
Du sagst gerade, du hast dich also bewusst auch ein bisschen wettbewegt, was ja auch vernünftig ist, glaube ich, und ganz gesund so für das seelische Wohl. Das ist bei Hannah eben anders. Damit sind wir wieder bei der Figur, die du spielst, weil die sich ja den Normen der Familie, Marc Waschke, wie gesagt, der Vater, total unterwirft. Und vielleicht kannst du ja mal sagen, wie diese Familienstruktur überhaupt funktioniert. Da gibt es ja noch den Bruder, also den Timo. Serafin Mischeev spielt ihn. Ja. Und auch ganz berührend finde ich eine sehr tragische Figur. Aber sie sind erstmal wirklich kritiklos, kann man sagen, Teil dieses Glaubens und der Familie?
Ja, also genau wie du schon gesagt hast, sie leben in einer evangelikalen Freikirchengemeinde. Das ganze Dorf, die ganze Schule ist da drin. Gerade die Familie um Hannah und Timo und die Eltern sind total engagiert in der Gemeinde. Hannah ist auch total engagiert und möchte da so viel bewegen, wie geht. Und es ist so, das ist das, worum es geht. Gott gefallen, etwas für die Gemeinde tun. Alle verfolgen auch diese Werte. Die haben auch noch zwei kleine Schwestern, Timo und Hannah. Ja. Und ja, haben auch einen total engen Familienzusammenhalt, weil auch so dieser Familienzusammenhalt und die Liebe total wichtig für sie ist. Gleichzeitig sind aber ganz starke patriarchale Strukturen da drin. Der Vater ist das Familienoberhaupt, der hat absolutes Sagen. Das merkt man in jeder Stimmung auch irgendwie, wie sie miteinander umgehen. Die Mutter unterstützt irgendwie ihn, aber hat nicht wirklich, kann nicht wirklich eine eigene Meinung in dieser Familie haben. Genauso sind die Kinder natürlich total untergeordnet und verfolgen dieses Wertesystem, aber alle sind davon überzeugt. Also keiner vermeintlich erstmal leidet darunter oder kritisiert das. Als es dann anfängt, und darum geht es ja auch im Film, dass die Kinder irgendwie Gefühle entwickeln, die dazu nicht passen. Timo verliebt sich in seinen besten Freund. Hannah findet Max interessant, der nicht aus der Gemeinde kommt.
Der neue Nachbarsohn. So,
genau. Bröckelt das natürlich. Aber anstatt, dass die Kinder denken, irgendwie das müssen wir jetzt verfolgen, fühlen sie sich schlecht. Und gerade zentral, Timo denkt, er wäre falsch, er wäre krank, er müsste sich heilen lassen, was so das zentrale Thema ist und was total schlimm ist. Und woran man dann sieht, das Wertesystem, was vermeintlich ja so liebevoll ist, bricht total auf, wenn da was nicht reinpasst.
Das ist wirklich eben sehr berührend, weil du sagst, also die Schuld wird auf einen selbst zurückgeworfen. Er findet sich schmutzig und falsch und geht ja auch in dieses komische Umerziehungslager da. Und die beiden haben übrigens, also die beiden Geschwister, ein sehr enges, liebevolles Verhältnis. Sehr wichtig für die Tragödie. Aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf den Vater, also wie Marc Waschke ihn spielt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist hier, aber es ist eine Art von Übergriffigkeit im Verhältnis zur Tochter, nicht? Also die wirklich alle Grenzen ein bisschen überschreitet, im Umgang mit der Tochter.
Total. Es ist total eingebunden, glaube ich, auch in seinen Charakter an sich, in jeder alltäglichen Handlung. Auch ist klar, der ist das Oberhaupt irgendwie. Wir machen, was der sagt und der trägt die Verantwortung für die Familie und darüber haben wir auch schon kurz gesprochen. Körperlichkeit ist da auch eine ganz große Sache. Die sind total körperlich miteinander und das hat Frauke, unsere Regisseurin Frauke Lodders, auch total berichtet, so aus den Freikirchen, wo sie unter falschen Namen recherchiert hat, richtig, dass man sofort angefasst wird und alles total körperlich ist und auch das ist ja schon total grenzüberschreitend irgendwie, gerade bei Fremden, aber wie du sagst, auch in der Familie ist es irgendwie, wenn man das nicht so kennt, ein bisschen absurd zu sehen. Ne?
Jetzt hast du ja schon gesagt, also durch die Liebe, bei beiden, das ist ja doch eine Liebesgeschichte oder zwei Liebesgeschichten, durch die Liebe wird plötzlich das Wertesystem in Frage gestellt. Wir werden jetzt nicht sagen, wie das Ganze endet, aber wir können schon sagen, wie tief der Konflikt ist, den du dann auch spielst. Also was sieht man förmlich in deinem Gesicht ja an, dass dein eigenes Selbst, dass deine Liebe, die erste Liebe, auch ein interessanter junger Mann dann eben an, und dann eben die Loyalität zur Familie. Also ich glaube, das war also der Grundkonflikt, den du da auch ausspielen musstest.
Total, weil es ist für Hannah gar keine Option. Ich verliebe mich jetzt hier und gebe dem Gefühl einen freien Lauf. Die Option ist, ich überzeuge ihn, in die Gemeinde zu kommen und dann können wir mal schauen, ob das geht oder ich darf das nicht, weil das wäre dann eine Sünde. Und das ist ganz klar und das ist für die Familie ganz klar, das ist für sie ganz klar. Es ist auch nicht so, dass sie da von alleine je dran zweifeln würde. Es ist auch wirklich so, Hannah ist glücklich mit ihrem Glauben und das ist total neu, dass da was reinkommt, was da nicht reinpasst und sie das erste Mal erlebt, ich kann ein Gefühl haben, das eigentlich nicht sein sollte, weil wieso verliebe ich mich in jemanden, der gar nicht den Glauben verfolgt, der mir heilig ist und alles. Und das ist dann der große Konflikt, der kommt und was ja so wichtig ist und wo man dann sich anfängt zu fragen, wie lange geht sowas gut, wenn das System ja so fundamentalistisch ist und dann auf einmal da ganz natürliche Sachen nicht mehr reinpassen und die Leute darunter leiden?
Das steuert immer auf eine ganz große Tragödie zu. Wie gesagt, werden wir jetzt auch nicht sagen, aber es hat auch eine Kraft und eine Emotionalität. Also es gibt auch euch die Möglichkeit, finde ich, sehr viel zu zeigen und sehr viele Gefühle eben auch auszuspielen. Der Film ist auf verschiedenen queeren Festivals gelaufen. Mhm. Da hat auch dieses Element, ganz klar, haben wir gesagt. Aber auch Schulveranstaltungen gibt es, habe ich gesehen. Das ist ja auch sehr interessant, weil ich denke mir, der Film geht ja auch über das hinaus, was diese Gemeinde betrifft. Nicht? Es ist doch vielleicht ein Angebot zum Gespräch, überhaupt über geschlossene Welten, Ideologien.
Total. Es ist auch, also dieses ganze Thema um evangelikale Freikirchen war mir zum Beispiel total neu, bevor ich als ich das Drehbuch gelesen habe. Kannte ich das vorher nicht und ich glaube, so geht es vielen. Oder dass man vielleicht davon hört, aber dass man so eine innige Einsicht kriegt, wie die Leute da teilweise behandelt werden oder sich fühlen, ist schon sehr aufklärend auch und wichtig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, das zum Beispiel in Schulen zu zeigen. Und dazu würde ich noch sagen, es ist natürlich nicht jede Freikirche so. Ja. Also es gibt solche und solche, aber das Problem ist, dass es eben auch problematische Strukturen gibt.
Was auch hier deutlich erzählt wird. Letzte Frage noch, wie geht's jetzt weiter? Was ist das für ein Jahr für dich jetzt? Der Film ist im Kino erstmal schon toll, aber
ja,
geht's weiter?
Mal schauen. Also es sind einige Sachen offen. Ich bin jetzt erstmal total froh, dass der Film endlich rauskommt, weil der auch schon ich glaube, 2 Jahre her, dass wir das gedreht haben.
Festivalkarriere jetzt auch hinter sich, dass man Max Ophüls liefern. Ne?
Ich glaube, es ist immer schön, was ich ja schon meinte, wenn man sowas zeigen kann, auf das man wirklich stolz ist und das man wirklich wichtig findet. Und ich bin gespannt, was kommt.
Wir auch, Flora. Ganz lieben Dank, schön, dass du bei uns warst. Flora Lee Thiemann zum Film Gotteskinder, der jetzt im Kino zu sehen ist. Heute Abend zum Beispiel 19 Uhr im Movimento, da wird die Regisseurin dann da sein.
Ja, die Regisseurin und auch Schauspieler zum Publikumsgespräch.
Sind dann dabei. Sie lebt ja nicht in Berlin, aber sie ist unterwegs. Also sie wird heute Abend auf jeden Fall dabei sein. Dir ganz lieben Dank und alles Gute natürlich.
Danke
Gotteskinder.
Auch.
Überaus beliebt ist natürlich die Serie Die drei Fragezeichen und es war nur eine Frage der Zeit, bis man dann eben auch die Helden auf der Leinwand sehen kann. Haben wir jetzt also den nächsten Schlag im Kino, Die drei Fragezeichen und Der Karpatenhund, und ich würde mal sagen, so Insider-Fans von den drei Fragezeichen, die würden immer sagen, Karpatenhund ist so das Filetstück, ist so im Zentrum, ist eine besonders gelungene Geschichte, so auch im Kino. Jetzt also habe ich die große Freude, mit einem der Ermittler zu reden, den wir natürlich alle bestens kennen. Es begann ja auch mit einem Paukenschlag, bei ihm ganz klar ist, wirklich berühmt geworden durch den wunderbaren Film Der Junge muss an die frische Luft. Inzwischen also ein gestandener Schauspieler, hat schon sehr viel gemacht. Freue mich sehr, dich wieder mal zu sehen. Julius Weckauf. Hallo, hallo, Julius.
Hallöchen, Knut.
Julius, wie ist es dir seither ergangen? Also seit diesem wirklich Überraschungshit, nicht? Und du hast ja da wirklich sehr anrührend und sehr schön Harpe Kerkeling gespielt. War dir dann klar, dass das wirklich auch weitergehen wird, dass du weiterhin so viel drehst?
Nee, das war mir noch nie klar und das ist mir auch jetzt noch gar nicht klar. Ich glaube wirklich gesagt, also wirklich, dass ich sagen kann, okay, Schauspieler, das ist mein Beruf oder das war mein Beruf. Das kann ich erst, wenn dann auch alles irgendwann vorbei ist, mit 50, 60 vielleicht. Weil ich nicht einschätzen kann, ist das jetzt so ein festes Ding? Ja. Bin ich auch noch so gefragt? Also meistens liegt es ja nicht an mir, ob ich das unbedingt machen will, sondern an den Leuten, ob sie mich sehen wollen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute mich weiterhin gerne auf der Leinwand sehen oder vor der Kamera. Und dass sich das nicht ändert, für den Plan.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, bei dem Film damals war natürlich so schön, dass du ja eine wahre Gestalt spielst. Ich habe Kerkeling, den wir alle bestens kennen, von dem wir viel erfahren haben, auch durch den Film. Hast du ihn eigentlich da mal getroffen? Hat er mit jemand darüber gesprochen, vor dem Dreh oder danach?
Ja, während des Drehs kam er mal vorbei und auch nach dem Dreh. Und ja, wir haben auch immer noch Kontakt hier und da mal. Genau, wir haben so eine coole Gruppe und da wird öfter mal geschrieben, auf jeden Fall.
Jetzt also eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Figur. Das ist eine Truppe, eine fröhliche Truppe, auch die gemeinsam ermittelt. Wie würdest du denn dich da sehen? Also jede Freundschaft, sind ja Freunde, gute Freunde, hat ja so eine unterschiedliche Dynamik. Jeder steht für irgendwas. Wofür stehst du? Also wofür steht der Justus Jonas?
Sehr genaue Arbeit. Also ich glaube, der Justus arbeitet sehr, sehr sorgfältig und genau. Der hört dahin, wo manche weghören und ist ganz schön emotionslos nach außen hin, aber eigentlich liebt er da seine Jungs schon echt sehr. Und die sind ihm schon sehr wichtig. Ja, der Justus ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Typ.
Und das Spezielle ist ja eben, wie du sagst, dieser analytische Blick. Also er ist so der Sherlock Holmes unter denen. Er ist ganz rational, durchdenkt sich alles. Aber wie du schon angedeutet hast, es gibt schon auch durchaus Emotionen. Aber vielleicht versteckt er die eher.
Genau, man muss sie natürlich bei Justus meistens suchen. Und das, also sagen wir mal so, die Emotionen äußern sich meistens nicht durch große Worte oder sowas, sondern eher durch, ich finde oft durch Blicke und durch die ein oder andere Handlung, wenn er dann sieht, einfach, das ist einfach eine Erleichterung für ihn, wenn seine Jungs dann doch irgendwie ihn aus einer schwierigen Situation holen oder auch den Fall ein bisschen weiter nach vorne bringen. Und genau, das dauert, also, so, der würde sich jetzt nicht hinstellen und sagen, Jungs, ihr seid die Wichtigsten für mich, ich brauche euch und so. Das würde er auf jeden Fall nicht machen.
Aber man spürt es natürlich, wie sie zusammengehören. Jetzt haben wir einen sehr interessanten Fall. Also es ist auch ein Fall, der hat was zu tun mit Kunst, mit Bilderkunst. Also diesen Karpatenhund, den gibt es ja wirklich, ist ein Kunstwerk. Wie würdest du den Fall mal nur skizzieren, ohne zu verraten, natürlich irgendwas. Aber worum geht es denn eigentlich bei diesem komischen Hund?
Es geht um ein gestohlenes Kunstwerk, es spukt. Ja, die Kriminellen werden gepackt.
Das ist schon mal sehr schön gesagt. Das Ganze spielt ja in den USA, also wir sind in einer ganz anderen Welt. Habt ihr da auch gedreht? Hast du das auch so erlebt? Das muss dann, wenn es so war, ein einziger Abenteuerdreh gewesen sein.
Wir haben tatsächlich auf Gran Canaria gedreht, aber ich muss sagen, also die Motivscouts, die Szenenbildner, das haben die alles wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich habe den Film ja auch jetzt gesehen, letztes Wochenende, und ich muss sagen, das wirkt schon alles sehr, sehr nach Kalifornien und USA und es kommt wirklich sehr, sehr gut rüber. Aber ja, insgeheim waren wir einfach nur 4,5 Monate auf Gran Canaria, auch an der Sonne.
Wollte ich gerade sagen, fantastisch natürlich, was für ein Geschenk. Es bin natürlich auch viele erwachsene Schauspieler, wenn ich es mal so sagen darf, mit die sehr beliebt sind, Jördis Triebel zum Beispiel, Ulrich Tukur, Florian Lukas. Ja. Wie ist denn das Zusammenspiel dann so von so ganz jungen Darstellern, wie ich euch jetzt mal bezeichnen würde, und diesen sehr gestandenen Leuten?
Ja, da fehlt noch die Grande Dame der Wohnanlage, die sie in dem Film spielt, Sunny Melles.
Aber hallo.
Ja, und von denen kann man sich eigentlich wirklich vieles abgucken. Also Techniken, wie man, also wir drei Jungs, wir lachen gern und auch oft und viel und laut und lange. Das auch gerne mal mit denen, vor allem mit Uli Tukur haben wir richtig viel Spaß bekommen. Und der ist aber sowas von diszipliniert, der schnippst in die Hand und ist wieder voll da. Und da kann man sich einiges abgucken, ne? Wie man da so ein bisschen die Konzentration behält. Aber das ist natürlich auch schwierig für drei Jungs, die da jetzt irgendwie 4,5 Monate geführt auf Klassenfahrt sind, ne? Mit ein bisschen Arbeit natürlich ist das natürlich schwierig, da ernst zu bleiben.
Was waren denn vielleicht besonders schwierige Dinge? Also es spukt ja auch, wollen wir jetzt auch nicht verraten, aber der Karpatenhund hat ja offensichtlich auch noch so mystische Eigenschaften. Also da gibt es so richtig Special Effects und da ist auch richtig was los. In dieser Bude, waren das vielleicht besonders wichtige Herausforderungen oder was war besonders schwer?
Nach so einem Dreh, also ich finde, das meiste vergisst man eigentlich. Also wenn dann so ein Dreh fertig ist, dann schließt man die ganze Zeit ab und man denkt eigentlich gar nicht mehr richtig drüber nach, was jetzt an manchen Tagen passiert ist und was nicht. Aber zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, das Auto, was wir das wäre jetzt auch schon wieder ein Spoiler, Ende des zweiten Teils bekommen haben. Wir haben ja den zweiten Teil und den dritten Teil zusammengedreht. Probleme gab es auf jeden Fall oft mit den Autos, auch mit dem Auto von Onkel Titus. Das hat nicht so ganz funktioniert hinter den Kulissen.
Also es ist ja natürlich wahnsinnig viel los. Es muss ermittelt werden. Es gibt viele Abenteuer. Hast du schon angedeutet, tolle Location. Also jetzt frage ich mal ganz direkt, das musste einen unglaublichen Spaß machen, weil letztlich macht ihr lauter Sachen, die Heranwachsende normalerweise nicht machen. Davon lebt ja auch diese Serie, 3 Fragezeichen.
Ja, das war der Wahnsinn. Also so wie vor der Kamera als auch hinter der Kamera war das ein Riesentrip für uns und ein Riesenabenteuer, was wir, glaube ich, nie wieder haben werden in unserem Leben erstmal. Das war die schönste Zeit unseres Lebens, haben wir alle drei gesagt. Mhm. Und die nimmt uns auch zum Glück keiner mehr weg. Und ja, für die 3 Fragezeichen ist natürlich auch ein Riesenfall mal wieder. Die suchen da Kunst. Der Wert davon ist ja, sage ich mal, wirklich enorm. Und das übernehmen dann wir 3 kleinen Jungs als Detektive. Ne? Und wir lösen das auch noch. Also war auf jeden Fall mal wieder ein großer Erfolg, die 3 Fragezeichen. Und hat uns alle nochmal mehr zusammengeschweißt.
Absolut. Also es führt tatsächlich in die Untiefen auch des Kunsthandels. Man schaut da schon sehr hinter die Kulissen, was da so passiert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine schöne, unterhaltsame Krimi-Geschichte für Kinder. Und deshalb die Frage natürlich auch, wie du selber zu den 3 Fragezeichen stehst. Also ob du die gern gehört hast als Kind.
Ich habe die 3 Fragezeichen aktiv nicht gehört. Mhm. Aber es gab einen guten Freund, der Tom. Und wenn ich bei dem gepennt habe, mit dem bin ich heute noch befreundet. Somit, ja, wie alt waren wir da? 7, 8 vielleicht. Dann sind wir immer 20, 30 Minuten früher ins Bett gegangen, damit wir uns noch eine Folge 3 Fragezeichen anhören konnten. Und das war so immer, damit bin ich halt immer oft angeeckt, weil ich habe da auch öfters mal geschlafen. Und ja, es war eigentlich immer 3 Fragezeichen-Time dann.
Und jetzt spielst du selber mit bei den 3 Fragezeichen. Gehörst jetzt also zum Mythos. Jetzt haben wir dich erstmal in dem großen Spaß, die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund, also die neuesten Abenteuer der 3 tollen Ermittler. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche natürlich viel Erfolg, Julius. Hoffe, man sieht sich bald mal wieder zum nächsten Film. Julius Weckhoff, Dankeschön.
Gerne.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.